unterdessen gehört habt, hört weiterhin Radio frei und wir schalten gleich direkt rüber dann zu der nächsten Sendung. Tschüss. Danke nochmal, Johannes. Tschüss.
Ciao.
Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
André Breton.
Tiré de Arcane 17, Reine d'Eclipse.
Mélusine après le cri, Mélusine au-dessous du buste, je vois miroiter ses écailles dans le ciel d'automne. Sa torsade éblouissante enserre maintenant par trois fois une colline boisée qui ondule par vagues selon une partition dont tous les accords se règlent et se répercutent sur ceux de la capucine en fleurs.
Georg Trakl ist tot. Velimir Schlepnikow ist gestorben. Srećko Kosovel ist nicht mehr da. Wladimir Majakowski ist umgekommen. Dino Campana ist verendet. Cesar Vallejo ist verstorben, Marina Zvetajeva ist nicht mehr am Leben, Daniil Harms ist ums Leben gekommen, Walter Sterner ist nicht mehr unter uns, Else Lasker Schüler ist von uns gegangen, Sinaida Hippius hat uns für immer verlassen, Gertrude Stein ist tot, Antonin Artaud ist gestorben, Emmy Hennings ist nicht mehr da, Daniel Serrera ist umgekommen, Ernst Fuhrmann ist verendet. Georges Bataille ist verstorben.
Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann, Surrealität. Nach ihrer Eroberung strebe ich, sicher sie nicht zu erreichen, zu unbekümmert jedoch um meinen Tod, um nicht zumindest die Freuden eines solchen Besitzes abzuwägen.
Was ihr hier hörtet, war ein Gedicht von Clemens Schittko, André Breton im Originalton und ein Auszug aus dem ersten Manifest des Surrealismus von 1924. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge möchte zu einer Auseinandersetzung mit dem Surrealismus einladen, dieser Strömung der künstlerischen Avantgarde vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich den Traumbildern und den Mythen des Alltagslebens widmete. Dieser Bewegung, die das Absurde und Obskure für sich entdeckte und die sich dabei der Revolution verpflichtet fühlte. In der kommenden Stunde wird es darum gehen, was die Surrealisten unter einer Revolution des Geistes verstanden, was sie an der Herrschaft der Logik auszusetzen hatten, wie der Schock für sie zu einem Erkenntnismodus wurde. Es geht auch um die Beziehung der Surrealisten zur Gewalt und warum die surrealistischen Schocks heute wirkungslos geworden sind. Zu all dem begrüßt euch als Produzent dieser Sendung Lukas. Diese Sendung erzählt nicht die Geschichte des Surrealismus oder der Pariser surrealistischen Gruppe. Es geht stattdessen darum, sich mit unseren Ahnen in Beziehung zu setzen, im Sinne von Heiner Müller, der einmal sagte, Zukunft entstehe nur aus einem Dialog mit den Toten.
Vielleicht kommen wir der Sache näher, wenn wir erstmal uns fragen, was mit Surrealisten gemeint ist. Also meinen wir den Surrealismus oder Surrealisten allgemein oder Surrealistinnen und Surrealisten? Wenn wir den Surrealismus meinen, dann können wir sagen, dass es einerseits quasi die historische Bewegung gibt des Surrealismus, der vor allem in Paris oder über diese Pariser Gruppe bekannt ist. Und dass dieser Surrealismus, beziehungsweise die Surrealistinnen und Surrealisten, die müssen ja in gewisser Weise, wenn sie unsere Ahnen sind, nicht mehr da sein.
Das sagt Chris Weinhold. Er beschäftigt sich seit längerem mit dem Vermächtnis der Surrealisten, insbesondere mit dem surrealistischen Motiv des Schocks. Chris wird uns in dieser Sendung auf einige Pfade des surrealistischen Denkens führen.
Also dann gehen wir erstmal davon aus, dass diese Bewegung vonstatten gegangen ist und jetzt nicht mehr da ist. Das heißt, sie ist gestorben, wurde umgebracht oder wie auch immer, ist verendet. Und in dieser Form geraten sie oder sind sie geraten zu unseren Ahnen. Und Ahnen kann ja erstmal heißen, man ist in einem familiären Zusammenhang. Es kann auch heißen, man ist in einem kultischen Zusammenhang in Form der Verehrung oder halt eben in der ersten Form des Familienzusammenhangs oder der Sippe oder der Gruppe oder einer Ahnenreihe. Es sind Leute, die in irgendeiner Weise gesondert mit uns in der Form in Verbindung stehen. Und wenn wir die Ahnen sind, dann können wir eben mit dem Erbe dieser gestorbenen oder dieser gestorbenen Bewegung etwas anfangen oder eben nicht. Und als ich das meinte, habe ich, glaube ich, plädiert dafür, dieses Erbe in einer gewissen Form anzutreten, nämlich dass man sich damit rumschlägt. Und das heißt, mit dem, was unabgegolten ist und mit dem, was vielleicht auch abgegolten ist. Das heißt, die Ahnen nicht zu behandeln in Form eines kultischen Verehrens, einer vielleicht auch idealisierten Form, vielleicht auch der Vaterfigur, sondern eben in einem Austausch zu kommen, also was dann Dialog meinen würde, eben so wie die Surrealisten selbst Unabgegoltenes aus ihrer Zeit und aus der Zeit ihrer Eltern oder vorherigen Generationen geschöpft haben, so könnten wir eben schöpfen aus dem, was in dieser Zeit, also der Zeit des historischen Surrealismus oder der historischen surrealistischen Bewegung, vor allem in Paris, zumindest der Bekanntheit nach, gemacht wurde, versucht wurde und auch darüber hinaus vielleicht, was nicht unternommen wurde und hätte unternommen werden können, sollen, müssen.
Der Surrealismus entstand Anfang der 1920er Jahre in Paris. In Zürich hatte der Dadaismus damit begonnen, die herrschende Kultur in Trümmer zu legen. Tristan Tzara brachte Dada nach Paris und infizierte dort André Breton, Philippe Sopot, Louis Aragon. Die Gründung der surrealistischen Gruppe war schließlich das Ergebnis eines Bruchs innerhalb des Pariser dadaistischen Zusammenhangs. Die dadaistischen Ausdrucksmittel reichten nicht mehr aus, es ging darum, eine gewisse Systematik herzustellen. Die Pariser Surrealisten entdeckten die Methode des automatischen Schreibens, erforschten die spezifische Sprache der Träume, ließen sich von verborgenen Anziehungen durch die Straßen der Großstadt treiben, waren fasziniert von den seltsamen Werbeauslagen der Ladengeschäfte. Bei dem, was sie betrieben, konnte es nicht mehr einfach nur um literarisches Schreiben gehen, sondern, wie Walter Benjamin es sagt, um Manifestation, Parole, Dokument, Bluff, Fälschung. All dies hatte den Zweck einer gründlichen Abrechnung mit der bürgerlichen Kultur und Moral. Die hatten sich spätestens im Ersten Weltkrieg selbst erledigt. Louis Aragon und André Breton hatten den Ersten Weltkrieg als angehende Ärzte in den Lazaretten erlebt und danach ihre bürgerlichen Karrieren an den Nagel gehängt. Sie erkannten, dass der Wahn nicht bloß ein Ausnahmezustand ist, den man draußen halten oder einsperren kann, sondern dass die normale und gute Gesellschaft selbst vom Wahnsinn ergriffen ist. Deshalb wandten sie sich dem Untergründigen und Verdrängten zu und entdeckten den Schock als Erkenntnismodus.
Ja, es ist ja, glaube ich, auch dieses Moment, was meines Erachtens den Surrealismus auch absetzt. Erstmal vom Dadaismus, der ja auch eben gerade auf Schock und Skandal gesetzt hat, aber nicht eben diesen Bezug auf die voneinander getrennten Sphären hatte und eben dieses Moment durch den Rückgriff auch auf die Psychoanalyse zum Tragen bringen wollte, eben der abgeschnittenen Traumsphäre und auch dessen, was darin gespeichert ist, in Form der Leitgeschichten auch, die sich setzen als Albdruck auf die eigene Psyche oder die Psyche der Menschen. Und in Form eines Schocks, wenn es nicht bloß ein technisches Moment ist, als Erschütterung des Geistes und der materiellen, kreatürlichen Existenz, geraten die Wahrnehmungsprozesse nicht nur durcheinander, sondern sie werden in einer gewissen Weise ausgesetzt. Also das ist eine Disruption im Äußeren, in der Wahrnehmung quasi der Sinne, als auch im Inneren, im psychischen Apparat. Und es führt dazu, dass diese Kombination auch ins Wanken gerät. Und das würde ich meinen, wäre dann ein surrealistischer Schock, um den abzusetzen als bloßen technischen Schock, als Mittel auch der Werbung oder auch des Gangs durch eine Stadt mit vielen Lichtern, mit vielleicht auch technischen Neuerungen. Weil die Surrealisten haben zu einer gewissen Zeit agiert. Also maßgeblich würde ich sagen, in den 1920er Jahren waren beeinflusst und vielleicht auch könnte man sagen dann schockiert oder hatten ihre Ursprünge für ihr spezifisches Agieren, Schreiben, Sprechen und Manifestieren von einer gewissen Attitüde, auch in dem Ersten Weltkrieg und in der veränderten Form der Wahrnehmung in der Moderne und in der modernen Stadt, also der Massengesellschaft, die es jetzt zum Beispiel im Mittelalter in der Form jetzt nicht so gab. Und da gab es auch immer, oder in dieser Form gibt es doch grelle Lichter, Lichtsituationen, Geschwindigkeit, allgemeine Geräuschkulisse, auch in Anführungszeichen einfache Schocks oder rein technische Reizungen einfach oder Sensationen auch für den Sinnesapparat noch und nöcher. Aber dieser spezifische surrealistische Schock ist quasi einer, wo eben auch diese Sphären durcheinander geraten und das Sensorium in seiner Gänze quasi erschüttert wird. Und diese Erschütterung ist die Möglichkeit, dass nachgeholt ins Erkenntliche gerückt wird, was vorher zwar erlebt wurde, aber nicht erfahrbar war und in der ästhetischen Form dann für die Betrachtenden, Lesenden oder Rezipienten wahrnehmbar und nacherlebbar und rückholbar oder wiederholbar gemacht wird, was vielleicht vorher schon da war. Also als allgemeines Anliegen der Gruppe oder des Surrealismus galt mal der Satz, dass die latenten Inhalte einer Epoche ins Manifeste übertragen werden oder geholt werden. Und für den Einzelnen wäre das ja auch, was wie im Traum latent quasi da ist, manifest, wie es auch in den Ebenen des Traums ist, zu manifestieren, um das eben durchdringen zu können. Und dafür waren und sind Schocks Formen der Disruption des Gefüges der Wahrnehmung und des Seins des Menschen in der Gesellschaft, in der spezifischen.
Der surrealistische Schock ist nicht einfach nur ein Schlag auf den Kopf oder eine äußere Erschütterung des Wahrnehmungsapparats, sondern er besteht in der Herstellung einer spezifischen Konstellation, die das Subjekt zu einem Nachvollzug zwingt. Als Pate steht hier der Meister der literarischen Montage, Comte de Lautréamont. Der hatte in seinem Roman Die Gesänge des Maldoror die Schönheit eines Knaben in einem seltsamen Bild beschrieben. Dieser Knabe sei so schön wie die zufällige Begegnung zwischen einer Nähmaschine und einem Regenschirm auf dem Seziertisch. Dinge, die auf diese Weise normalerweise in keinem Zusammenhang stehen, werden im Spiegel der Schönheit des Knaben in eine Konstellation gebracht.
Und Schönheit wird aber dann bei den Surrealisten übertragen eigentlich auf dieses Moment der Konvulsion, also der auch des Bebens, also der Erschütterung. Dann wären wir bei dem Schockhaften und gleichzeitig zu dem Begriff des Wunderbaren. Also nochmal das Schockhafte bzw. dieses Konvulsivische, das Bebende, ist in dem quasi prominentesten Buch von André Breton, der so die Figur oder die prominenteste Figur auch der Pariser Gruppe war, in dem Anti-Roman, Roman Nadja, der endet darin, dass die Schönheit entweder konvulsiv ist oder sie ist nicht, also in so einer Formulierung oder in einer entwendeten Formulierung von Marx. Und da wird dem Begriff der Schönheit ja nochmal eine andere, einen Spin gegeben sozusagen oder der nochmal anders konnotiert. Und dann ist es die Verbindung des Wunderbaren beziehungsweise die Gleichsetzung eigentlich des Schönen mit dem Wunderbaren und dem Konvulsiven. Das Wunderbare, da ist es noch ausdrücklicher bei Louis Aragon in dem Pariser Landleben, was auch ein entscheidendes Buch ist, würde ich sagen, für den Surrealismus in den 20er Jahren, wo er sagt, dass das Wunderbare der Widerspruch ist, der in der Wirklichkeit auftritt. Dann ist es das, was quasi nicht zusammenpasst, was nicht in diese Welt passt und diese Welt als Form, auch wie wir diese Welt erfahren in diesem Modus der Herrschaft der Logik. Genau, und dann es ist dieses Aufeinandertreffen zweier äußerst disparater Gegenstände, wo es einfach auf den Funkenschlag eigentlich ankommt. Ne? Auf dieses ästhetische Dynamit dieser Konfrontation zweier disparater Momente. Ne?
Anton Artaud.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font.
Einzig das Wort Freiheit vermag mich noch zu begeistern. Ich halte es für geeignet, die alte Flamme, den Fanatismus des Menschen für alle Zeiten zu erhalten. Ohne Zweifel entspricht es meinem einzigen legitimen Wunsch. Unter so viel erlebter Ungnade bleibt uns, wie man zugeben muss, die größte Freiheit, die des Geistes doch gewährt. Es liegt an uns, sie nicht leichtfertig zu vertun. Zuzulassen, dass die Imagination versklavt wird, auch wenn es um das ginge, was man so leichthin das Glück nennt, das hieße, sich allem zu entziehen, was man in der Tiefe seiner selbst an höchster Gerechtigkeit findet. Einzig die Imagination zeigt mir, was sein kann. Und das genügt, den furchtbaren Bann ein wenig zu lösen. Genügt auch, mich ihr ohne Furcht, mich zu täuschen, zu ergeben. Als wenn man sich noch mehr täuschen könnte. Wo beginnt sie Trug zu werden? Und wo ist der Geist nicht mehr zuverlässig? Ist für den Geist die Möglichkeit, sich zu irren, nicht vielmehr die Zufälligkeit, richtig zu denken?
André Breton, erstes Manifest des Surrealismus. Walter Benjamin sagt über den Surrealismus, dass es seit Bakunin keinen derart radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben hat. Dabei fällt auf, es geht um die Freiheit und die Revolution des Geistes.
Der Geist wird da ja auch verbunden mit der Fantasie, also den geistigen Geschöpfen vielleicht auch, die wir schaffen können, zu denen der Mensch imstande ist, in welcher Form auch immer oder war, das muss sich dann immer zeigen. Aber die Form, die hier gemeint ist, der Geist, ist eine Verbindung eben zwischen der Form der Imagination und der Vernunft und der Ratio. Und er steht eigentlich in einem antagonistischen Verhältnis oder in der Gegnerschaft erst einmal zu der bloß rationellen Seite des Geistes. Und weil aber diese rationale Seite des Geistes wiederum eigentlich die Möglichkeiten hintergeht, die der Geist in Gänze eigentlich hat, also durch die Fantasie und die Möglichkeiten der Imagination des Menschen. Deswegen eigentlich entfaltet sich oder muss sich entfalten eine Dynamik oder wird eine Dynamik in Gang gesetzt, die wiederum dazu führt, dass eigentlich diese Revolution des Geistes zu einer materiellen Revolution selbst werden muss, um die geistige Freiheit wirklich zu entfalten. Und so gesehen ist diese Revolution des Geistes gleichzeitig oder zumindest verwoben mit einer auch materiellen Revolution, um die Form des Zusammenlebens, die eben nicht einfach so abgekoppelt als rein geistige und rein materielle gesehen werden kann, zu in der Form zu verenden, also die Freiheit zu verwirklichen.
Wir leben noch unter der Herrschaft der Logik und darauf wollte ich hinaus. Aber die logischen Methoden unserer Zeit wenden sich nur noch der Lösung zweitrangiger Probleme zu. Der nach wie vor führende absolute Rationalismus erlaubt lediglich die Berücksichtigung von Fakten, die eng mit unserer Erfahrung verknüpft sind. Die Ziele der Logik hingegen entgehen uns. Unnötig hinzuzufügen, dass auch der logischen Erfahrung Grenzen gezogen wurden. Sie windet sich in einem Käfig und es wird immer schwieriger, sie entweichen zu lassen. Auch sie stützt sich auf die Tatsache, dass sie unmittelbar nutzbar gemacht werden kann. Auch sie wird vom gesunden Menschenverstand bewacht. Unter dem Banner der Zivilisation, unter dem Vorwand des Fortschritts, ist es gelungen, alles aus dem Geist zu verbannen, was zu Recht oder Unrecht als Aberglaube, als Hirngespinst gilt und jede Art der Wahrheitssuche zu verurteilen, die nicht der gebräuchlichen entspricht.
Ich glaube, da kann man andocken an den Begriff des gesunden Menschenverstandes, weil der sagt ja nicht nur der Menschenverstand, sondern der gesunde, was ja wiederum eine Setzung ist. Also es gibt dann das Nicht-Gesunde, das Irre, das Wirre, vielleicht auch das Wahnsinnige. Und das gehört aber nicht dazu zur Rationalität. Das wird ausgesondert, vielleicht auch abgeschnitten und verdrängt. Im menschlichen Leben aber gibt es nicht nur das Gesunde, sondern auch das wiederum von dort aus gesehen oder diesseits dessen das Ungesunde. Und in dieser Rationalitätskritik ging es eigentlich darum, der Gänze des menschlichen Lebens in Form auch der verschiedenen Sphären, denen der Mensch angehört, nämlich dem geistigen Bereich, der mehr umfasst als die pure oder die reine Rationalität und eben dem materiellen Bereich, wo der Mensch eben auch als kreatürliche Figur oder kreatürliches Leibwesen mehr ist als rein körperliches Objekt. Und deswegen ging es gegen die Herrschaft der Logik als eine rationalisierte Zuschneidung der menschlichen und natürlichen beziehungsweise tierischen Welt auch, also Natur, natürlichen Welt. Und diese Sichtweise beziehungsweise diese Weise der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Mensch und Geist, also mit natürlichem und geistigen beziehungsweise natürlich-geistigen in Form des Leibes, wurde eingefordert und deswegen dieser gesunde Menschenverstand in Form der rationalisierten Herrschaftsweise angegriffen.
In der surrealistischen Kritik an Rationalität und Logik geht es nicht darum, deren Berechtigung überhaupt in Frage zu stellen. Vielmehr geht es darum, die absolute Trennung vom Rationalen auf der einen Seite und dem Irrationalen auf der anderen Seite in Frage zu stellen. Durch diese absolute Gegenüberstellung werden die Träume jeglicher Bedeutung beraubt und die Logik zu einer begrenzten und deformierten. Das ist auch der Grund dafür, warum die Surrealisten Freud für sich entdeckten, da dieser die Träume für grundlegend deutbar erklärte und eine Kontinuität des Seelenlebens zwischen Bewusstsein und Unbewussten behauptete. Auch für Freud machte eine absolute Trennung zwischen gesundem Verstand und psychisch kranken Wahn keinen Sinn. So wie für ihn das Sprechen über die Seelenregungen, also gerade das Ernstnehmen des vermeintlich Irrationalen, entscheidend für den Prozess der Heilung war.
Elle-même, qu'elle apprenne à se reconnaître à travers ses enfers, auxquels la vue sans son secours plus que problématique, la vue que l'homme, en général, porte sur elle. Élucine après le cri, le lac scintille, c'est une vague, et c'est toujours toute la mer passant à travers l'anneau du doge. Car il faut que cette alliance, tout l'univers sensible la consacre et que rien ne puisse plus faire.
Wir sind ganz gewiss Barbaren, da uns eine bestimmte Form von Zivilisation anekelt, nämlich jene Zivilisation, die die Menschenwürde auf die Stufe eines Tauschwerts herabzieht. Jene Zivilisation, die den Geist in den viehischsten und unphilosophischsten Begriff der Idee des Vaterlandes zu zwängen versucht. Jene Zivilisation, die sich auf der Sklaverei der Arbeit aufbaut. Wir akzeptieren die Gesetze der Ökonomie und des Tauschhandels nicht. Wir akzeptieren nicht die Sklaverei der Arbeit. Und auf einem noch weitläufigeren Gebiet erklären wir uns als im Aufstand gegen die Geschichte befindlich. Die Geschichte wird von Gesetzen gesteuert, deren Voraussetzung die Trägheit der Einzelnen ist.
Diese Zeilen stammen aus dem Aufruf »Zuerst und immer die Revolution«, den die Surrealisten 1925 in der kommunistischen Tageszeitung »L'Humanité« veröffentlichten. Diese Veröffentlichung steht für eine zeitweise Annäherung zwischen der surrealistischen Gruppe und der Kommunistischen Partei Frankreichs. Gleichzeitig zeigt die Stoßrichtung dieses Aufrufs bereits die baldige Entzweiung mit dem Parteikommunismus an. Denn der Aufstand gegen die Arbeit und gegen die Gesetze der Geschichte konnte sich nicht in die Programmatik der offiziellen Kommunisten einfügen. Nachdem die meisten Mitglieder der surrealistischen Gruppe 1927 der KPF beigetreten waren, kam es 1935 bereits wieder zum Bruch. Beide Vorgänge hatten auch zu Entzweiungen innerhalb des surrealistischen Zusammenhangs geführt. Nunmehr wurde von parteikommunistischer Seite der Surrealismus mit einer Reihe von folgenreichen Stichwörtern belegt: anarchistisch, kleinbürgerlich, irrationalistisch, nihilistisch, mit einem Hang zum Mystizismus.
Die Frage ist ja eigentlich, ob wirklich der Surrealismus damit getroffen wird oder ob das vielleicht auch ein Abwehrargument ist. Also weil letztlich ist dieses Argument gegen die herrschende Rationalität in Form der Herrschaft der Logik seitens der Surrealisten ein Angriff auch auf das Fortschrittsdenken. Also zum einen auf den Positivismus und aber auch eben auf das Fortschrittsdenken im Allgemeinen, was eben auch aber nicht nur quasi eine bürgerliche Form des Denkens und Agierens war, sondern eben auch eine, die in der Arbeiterbewegung hohes Ansehen genossen hat. Und dahingehend War das auch ein Abwehrargument eigentlich gegen sowas wie einem Defätismus oder einer zersetzenden Haltung gegenüber der aufgehenden roten Sonne, quasi des Arbeiterstaates, der Diktatur des Proletariats im Osten und dieser Mystizismusvorwurf? Den könnte man vielleicht auch noch anders diskutieren, als er so vorgeworfen wurde seitens der Bolschewiken und seitens der Partei der stalinistischen Ordnung oder Unordnung. Was ihnen, glaube ich, letztlich da vorgeworfen wurde, war nicht der Mystizismus, den man ja auch quasi eigentlich umgedreht wiederum in Form dieser Fortschrittsgläubigkeit wiederum der anderen Seite vorwerfen könnte, sondern dieser Mystizismusvorwurf, der trifft in einer anderen Art und Weise, glaube ich, eher, aber nicht unbedingt so, wie er geäußert wurde seitens der KP, also der KPF auch und so weiter. Da würde man aber, glaube ich, nochmal gesondert eigentlich in dieses Verhältnis zum Rausch und zum Traum und zum Irrationalen eigentlich eindringen müssen, als das von Seiten eben dieser Kritiker von den Arbeiterparteien und der Partei der Ordnung über die Arbeiter auch geäußert wurde.
Eine andere Art der Kritik formulierte der bereits erwähnte Walter Benjamin. Benjamin hat in seiner Zeit die Veröffentlichungen der Surrealisten genauestens zur Kenntnis genommen. In seinem Aufsatz »Der Surrealismus, die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz« heißt es:
»Die Kräfte des Rausches für die Revolution zu gewinnen, darum kreist der Surrealismus in allen Büchern und Unternehmen. Das darf er seine eigenste Aufgabe nennen. Für die ist nicht damit getan, dass, wie wir wissen, eine rauschhafte Komponente in jedem revolutionären Akt lebendig ist. Sie ist identisch mit der anarchischen. Den Akzent aber ausschließlich auf diese setzen, das hieße, die methodische und disziplinäre Vorbereitung der Revolution völlig zugunsten einer zwischen Übung und Vorfeier schwankenden Praxis hintansetzen. Hinzu kommt eine allzu kurz gefasste, undialektische Anschauung vom Wesen des Rausches. Die Ästhetik des Peintre, des Poet en état de surprise, der Kunst als Reaktion des Überraschten, ist in einigen sehr verhängnisvollen romantischen Vorurteilen befangen. Jede ernsthafte Ergründung der okkulten, surrealistischen, phantasmagorischen Gaben und Phänomene hat eine dialektische Verschränkung zur Voraussetzung, die ein romantischer Kopf sich niemals aneignen wird. Es bringt uns nämlich nicht weiter, die rätselhafte Seite am Rätselhaften pathetisch oder fanatisch zu unterstreichen. Vielmehr durchdringen wir das Geheimnis nur in dem Grade, als wir es im Alltäglichen wiederfinden. Kraft einer dialektischen Optik, die das Alltägliche als undurchdringlich, das Undurchdringliche als alltäglich erkennt.
Die Form der Auseinandersetzung mit dem Anderen der Logik, die ja eingefordert wurde und propagiert wurde in Form zum Beispiel des im ersten Manifest des Surrealismus, heißt es für die Allmacht des Traumes. Die Allmacht des Traumes ist aber dann mehr als das bloße Einbeziehen oder die Kritik an der Entgrenzung und Entmischung zwischen Imagination und Rationalität oder zwischen Rationalem und Irrationalem, sondern es ist ja schon das Setzen, dass es eine Macht gibt, die zu affirmieren sei, und das wäre die eben der Traumlogik oder der Traumsphäre. Und parallel dazu gab es eben seitens des Surrealismus, also in Form des Ismus als Bewegung, schon eine Lobpreisung eben des Gegenteils eben der logischen Sphäre in Form dessen, was von dieser logischen Sphäre abgegrenzt und verdrängt wurde. Letztlich materiell auch abgedrängt und verdrängt und abgedrängt und abgesetzt in die zum Beispiel Irrenhäuser, wie es damals hieß. Oder aber auch eben in Form des Rausches oder der Wahrsagerei, auch des Tarots oder auch der Parapsychologie und solcher Dinge, die jetzt quasi das Gegenteil des Rationalen darstellen, aber deswegen noch nicht unbedingt richtig sein müssen. Und dieser Vorwurf, also des Mystizismus oder der romantischen Anschauungen vom Wesen des Rausches, wurde nicht nur von der KPF gemacht, sondern vielleicht dezidiert auch in einem anderen Kontext und mit einer anderen Intention von zum Beispiel Walter Benjamin in einem Aufsatz aus den späten 20er Jahren. Und da ging es dann schon darum, dass diese Sphären und diese Bilder, zum Beispiel Traumbilder, Traumtexte eben als solches schon als Richtiges dargestellt werden und nicht mehr durchdrungen werden müssen. Und diese Logik, beziehungsweise wenn man das dann logisch durchgeht, ist dann keine dialektische mehr, sondern setzt eigentlich das pure Gegenteil der Rationalität schon als das zu affirmierende Ergebnis dieser Bewegung. Und das bringt einen nicht nur geistig, sondern auch materiell in eine Bredouille und kann einen in Abgründe stürzen, die deswegen aber, weil sie nicht die Logik sind und nicht die Rationalität, nicht unbedingt das Heil für den Menschen sind. Auch nicht in dem geforderten, also schon längst nicht in dem geforderten Bilde einer Freiheit für den Geist. Weil eine abstrakte Freiheit kann eigentlich dann ja auch kippen in eine Unfreiheit, weil gar nichts mehr gewählt werden kann.
Die Eindrücke des Ersten Weltkriegs hatten die Surrealisten zum Aufstand gegen die bürgerliche Welt gebracht. Für das Programm des Surrealismus ist allerdings nicht nur ein Erschrecken vor der Gewalt bedeutend, sondern durchaus auch eine Faszination an ihr. Aus dem zweiten Manifest des Surrealismus von 1930 stammen folgende Zeilen.
Die einfachste surrealistische Handlung besteht darin, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings so viel wie möglich in die Menge zu schießen. Wer nicht wenigstens einmal im Leben Lust gehabt hat, auf diese Weise mit dem derzeit bestehenden elenden Prinzip der Erniedrigung und Verdummung aufzuräumen, der gehört eindeutig selbst in diese Menge und hat den Wanst ständig in Schusshöhe.
Ich glaube, auch im zweiten Manifest oder vielleicht sogar auch schon im ersten Manifest heißt es, diese Revolution des Geistes, also der Titel von Marc Polizottis Breton-Biografie, dass diese Freiheit des Geistes, die da eigentlich quasi Pate steht für diesen Titel, dass die letztlich verwirklicht werden soll, zur Not auch mit materiellen Hämmern. Also das ist quasi was, was auch noch in einer anderen Form, also dieses Moment, dieses sich Luft verschaffen, auch mit materiellen Momenten, also in Form der Gewalt oder der Konfrontation mit der Realität, um diese Freiheit des Geistes eben auch durchzusetzen. Also das heißt, dieses Moment der Gewalt ist allein schon in den Avantgarde-Bewegungen, der künstlerischen und politischen Avantgarde, immer was gewesen, was quasi da war, um sich quasi nicht nur Gehör zu verschaffen, sondern auch Eindruck zu machen und dann eben eindrücklich auch zu wirken. Aber innerhalb dieser 20er Jahre, auch wo diese zwei Manifeste entstanden sind, war der Surrealismus vom Ersten oder quasi die Schreibenden oder vor allem der Schreibende André Breton konfrontiert mit dem Feedback sozusagen auch der Ordnung, die da angegriffen wurde. Und auch mit den Fliehkräften innerhalb der eigenen Gruppe. Weil wenn man diese ästhetischen Produkte in Form zum Beispiel der Traumtexte, die dort angefertigt wurden und in Zeitschriften und Büchern eben auch veröffentlicht wurden, nimmt, dann können die auch eben so einen rein ästhetizistischen Weg einschlagen. Also es gibt überhaupt keine inhaltliche Auseinandersetzung mehr. Das wird auch nicht mehr irgendwie politisch quasi auch nur versucht irgendwie zu deuten oder fungibel zu machen, sondern es ist eine reine Lobpreisung und Verherrlichung des Traumes und seine Produkte werden dann quasi feilgeboten. Das war auch quasi eine Fliehkraft des bloßen Künstlertums wiederum, das die Produkte wiederum eingemeindet hat in den bürgerlichen Kosmos und diese Logik auch der Herrschaft der Rationalität überhaupt nicht mehr angegriffen hat, sondern einfach nur neue Produkte in der Kunstwelt geschaffen hat, die auch die Kunst selber, das hatten wir jetzt noch nicht im Gespräch angerissen, aber eigentlich ja angegriffen hat. Also diese Art und Weise, wie da Romane in Form von Antiromanen oder auch Manifeste geschrieben wurden, die selber ja eigentlich auch gegen die Kunstform der bürgerlichen Kunst sozusagen opponiert haben. Und da gab es eben eine Fliehkraft auch in Form von bloßen Künstlern, die auch nicht mehr quasi diese Revolution im Geiste dann auch wirklich als materiell die Wirklichkeit durchdringend auch verwirklichen wollten. Und das war das Problem auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Personen in dieser Bewegung, die rein politisch sozusagen auch den ästhetischen Aspekt wiederum rückkürzen wollten, um auf Kurs zu kommen mit den geforderten Standards durch die kommunistischen Parteien, durch den Bolschewismus und seine geforderten Kunstformen des sozialistischen Realismus. Und diese Dynamik, die eben diese Fliehkräfte in beide Richtungen des bloßen Ästhetizismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese politische Rücknahme des künstlerisch-antikünstlerischen Momentes dieser Bewegung gewollt haben, haben gezehrt sozusagen am Charakter dieser Bewegung und haben dazu geführt, dass letztlich auch durch den quasi Antivater, Vater dieser Gruppe, André Breton, der eben da schon auch das Ruder halten wollte und auf Kurs halten wollte, in einem durchaus schlingernden Kurs, dass das Ganze auch übertüncht werden sollte, so meine Deutung zumindest, indem man vor allem als Abrechnung über die verschiedenen Fraktionen gerichtet hat und das in einer äußerst drastischen, auch manifesten Form, also mit Ausschlussverfahren und quasi als Ordnungsmacht. Und als Ordnungsmacht eben auch Kraft und Form von Gewalt für sich zu beanspruchen und diese Dynamik und Form der Frustration vielleicht auch einfach ein paar Schrauben höher zu drehen und diese Feindschaft quasi zu dieser Gesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft, die wiederum halt geantwortet hat durch die Versuche der Eingemeindung und der Repression mit eben äußersten Momenten anzugehen und dafür halt dieses, glaube ich, Moment der äußersten Verzweiflung, was da angespielt wird in diesem Revolversatz, der ja vor allem eine Form der Verzweiflung ausdrückt und nicht ein unmittelbarer Aufruf ist zur Tat. Und interessanterweise hat der Autor dieses Satzes diesen Text dann oder diesen Satz selber als Produkt einer äußersten Gereiztheit auch bezeichnet. Und das vielleicht könnte man selber als ein Produkt von einem Eindruck von rein sensorischer Reizung und auch vielleicht Überreizung deuten.
Aus Adornos Aufsatz rückblickend auf den Surrealismus von 1956 stammt der Satz, dass die surrealistischen Schocks nach der europäischen Katastrophe kraftlos geworden sind. Während Adorno in diesem Text den Surrealismus durchaus zu würdigen weiß, aber seine Begrenzungen auslotet, rücken andere Kritiken den Surrealismus in die Nähe zum Totalitarismus und machen dies unter anderem an dem Revolversatz Bretons fest. Eine dieser Kritiken formulierte Hans Magnus Enzensberger 1962 in seinem Essay »Aporien der Avantgarde«.
Je strikter die Bindung an das Kollektiv, umso blinder die reine Aktion. Die einfachste surrealistische Tat besteht darin, so ist bei Breton zu lesen, mit Revolvern in der Hand auf die Straße zu gehen und so lange wie möglich blind in die Menge zu schießen. Es sollten noch einige Jahre vergehen, bis diese Maxime in Deutschland verwirklicht wurde. Immerhin kam Salvador Dalí schon vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu der Erkenntnis, Hitler ist der größte Surrealist.
Dem ließe sich entgegenhalten, dass Breton und andere Surrealisten in Frankreich und im Exil Widerstand gegen den Nationalsozialismus leisteten. Dass die surrealistische Programmatik in einer Denunziation von Vaterlandsliebe und Arbeitsfetisch bestand. Dass doch ein nicht geringer Unterschied besteht zwischen der Imagination von individuellem Terror im Revolversatz und staatlicher Organisierung von Pogrom und Vernichtung durch den Nationalsozialismus. Diese Stoßrichtung hat eine Antwort auf Enzensbergers Aporien der Avantgarde, die 1964 von Elisabeth Lenk formuliert wurde.
Bleibt die Sache mit den Revolvern, die Enzensberger diesmal aus dem zweiten surrealistischen Manifest herausklaubt und flugs wieder nach bewährtem Muster mit dem Faschismus verknüpft. In Wirklichkeit hat dieser Satz mit faschistischer Denkart so wenig gemein, als etwa die Enzensbergersche Manie, sich in allen möglichen Variationen des Wortes schlagen zu bedienen. Etwas schlägt um, zum Beispiel die Moderne in Geschichtsfeindlichkeit, die Avantgarde in kunstgewerbliche Imitation, etwas schlägt zum Nachteil aus, entschlägt sich oder verschlägt sich. Der Revolversatz ist nicht einmal spezifisch avantgardistisch, sondern knüpft an eine Tradition des schwarzen Humors an, die mit faschistischem Geist so unvereinbar ist wie mit Enzensbergers moralischer Entrüstung.
Und trotzdem, der reale Verlauf der Geschichte, das, was Adorno die europäische Katastrophe nennt, sollte zumindest ein Zögern hinterlassen, wenn es um die Beschwörung von Gewalt geht. Das, was die Surrealisten faszinierte, das Unverstandene, Irrationale, der Mythos, die nicht modernen Reste in der Gegenwart, konnten die Nationalsozialisten, wenn auch auf andere Weise, für die Mobilisierung eines Mordkollektivs nutzen. Eine ähnliche Kritik wie Enzensberger formulierte 2014 Richard Schubert in seinem neuen Wörterbuch des Teufels. Dort stellt er in Frage, dass Schock und Provokation überhaupt geeignete Mittel für eine Subversion im emanzipatorischen Sinne sein können.
Geschmacklosigkeit als Mittel der Provokation fand jeweils zwei Gestalten. Als Beleidigung sittlicher Heuchelei oder als Affirmation und Vorwegnahme vorherrschender Geschmacklosigkeit. Der Rüpel, der die Werte der bürgerlichen Gesellschaft anbellte und sich anarchistisch dabei wähnte, sah sich plötzlich in Gesellschaft anderer Rüpel bellen. Und die waren von der SA.
Also man muss es ja in der Zeit sehen. Ne? Also dieses Zitat von dem Richard Schubert geht ja auf den historischen Kontext. Also diese Rüpel oder Rüpelhaftigkeit, die gab es als eine Tendenz, würde ich sagen, im Surrealismus schon. Und diese Tendenz wiederum macht sich nicht gemein mit der SA eigentlich oder den Rüpeln von der SA, sondern sie steht da nur ununterscheidbar letztlich als spektakuläre Gegnerpartei sozusagen zur bürgerlichen Ordnung. Weil opponiert gegen die bürgerliche Ordnung hat die SA oder der Faschismus und insbesondere der Nationalsozialismus ja auch. Nur eben nie in der Form als Verteidigung des einzelnen Individuums und gegen die Mechanismen der Unterdrückung der Einzelnen durch das Kollektiv oder die Gesellschaft, sondern eigentlich ja die Unterordnung wurde da gepredigt und das Opfer wurde gefordert und auch angebetet. Genau. Und das Zitat zielt aber eigentlich darauf, dass die Wirkung sozusagen dieses Angriffs auf die bürgerliche Ordnung durch Transgression, durch Tabubruch letztlich von skandalträchtigen Aktionen oder Schriften, Pamphleten, Flugblättern, dass die in der Form nicht mehr vielleicht erreichbar ist in der Zeit, wo die bürgerliche Ordnung durch den Faschismus unterlaufen wurde. Vielleicht, weil sie auch Momente gefunden hat, wo sie eh andocken konnte, an illiberale Momente im Liberalismus selber. Oder weil sie andocken konnte an dem Irrationalen des Rationalen selber. Und das benennt aber schon einen Moment, wo nämlich das Irrationale ausgebeutet wird, gelobhudelt wird, also Lobhudelei quasi am Irrationalen, am Opfer betrieben wurde, seitens des NS und des Faschismus, nochmal allgemeiner gefasst. Und selbiges aber, also einen undialektischen Umgang mit dem Irrationalen, gab es in Form des bloßen quasi Anstechen des Irrationalen und der bloßen Stilisierung sozusagen von Wahn, von Traum und Rausch, gab es eben schon auch als Moment und Tendenz eben im Surrealismus. Und da gab es eben auch nicht nur völlig willkürliche Übersprungshandlungen sozusagen auch von einzelnen bedeutenden Figuren wie Louis Aragon, der zum Beispiel dann zum Stalinismus konvertiert ist sozusagen, oder auch Salvador Dalí, der eigentlich Hitler als surrealistischen Erneuerer sozusagen gepriesen hat, der für diese Lobpreisung dann auch aus der surrealistischen Gruppe wiederum von der Pariser Bewegung geschasst wurde. Aber das allein darauf zurückzuführen, dass es ein Arschloch war, geht, glaube ich, fehl. Also es ist schon ein Moment, das wiederum eine gesellschaftliche Tendenz und Dynamik beschreibt, wo der Angriff auf die bürgerliche Ordnung nicht mehr wirksam ist oder fehlgeht, wenn sie auf Veraltetes zielt und immer noch Tabus anbellt, die für die Ordnung überhaupt nicht mehr derart von Wirkung sind.
Thank you.
Zu den surrealistischen Motiven, an denen festzuhalten wäre, gehören die Verachtung jeglicher Vaterlandsliebe, die Zurückweisung der Vergötzung der Arbeit, die Ergründung individueller Triebschicksale, die Aufmerksamkeit für untergründige Spuren, die der Geschichtsverlauf hinterlassen hat. Noch mehr als schon damals muss es heute aber um das Motiv des Erwachens gehen. Es scheint, als habe das Mittel der Provokation heute die politischen Seiten gewechselt. Wird es von Linken angewandt, wirkt es wie die hilflose Wiederholung einer Geste, während die Rechten damit die liberale Öffentlichkeit wirksam vor sich hertreiben können. Der surrealistische Aufstand gegen die Herrschaft der Logik muss heute machtlos erscheinen, wenn politische Maßnahmen überhaupt nicht mehr den Anspruch erheben, rational und vernünftig begründet zu sein. Trump als Wiedergänger des König Übü. All dies nehmen die Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit durch den Filter handlicher Bewusstseinsmaschinen wahr, durch den Algorithmus auf das Individuum und seine Wünsche zugeschnitten, gebannt in den endlosen Traumstrom der Timeline.
Ja, damals wurde halt versucht, die feine Gesellschaft des Bürgertums sozusagen aus der Reserve zu locken und zu demaskieren als rein positivistische Mystik letztlich, also als selbst irrational. Aber eben durch zum einen die Ästhetisierung der Politik durch den Faschismus und eben auch durch den Bolschewismus ist dieses Moment gar nicht mehr, also die bloße Benennung quasi des Irrationalismus führt nicht zu einem Bruch mit ihm. Vielleicht hat es das auch nie notwendigerweise getan, sonst hätten diese Bewegungen vielleicht auch wie der Dadaismus oder der Surrealismus vielleicht auch anders geendet oder geendet in Form einer Verwirklichung, die sie ja nicht erreicht haben. Und vielleicht sollte man kleinere Schritte machen an der Stelle, weil zwischen Trump und dem Übü von Alfred Jarry liegen ja doch einige Jahre und dazwischen, glaube ich, liegen schon zentrale Momente, wie eben der Sieg des Faschismus und des Nationalsozialismus, also zum einen eben in Italien schon früher und dann eben in Deutschland, wo gerade das Anpreisen des Opfers ja nicht dazu geführt hat, dass eine gesamte Gesellschaft mit der eigenen Logik konfrontiert wurde und mit der Irrationalität und deswegen aufgemuckt hätten, sondern die haben ja statt die Freiheit des Geistes einzufordern und quasi auf die Position des Surrealismus anzuspringen, haben sie halt den Faschismus mitgemacht. Und das wäre das eine Moment, was, glaube ich, dazwischen steht. Und dann eben die Entwicklung der Sensation und seinem Sog, das nicht begonnen hat mit dem Surrealismus und mit seinem Ende, aber was immer auch quasi als Moment selbst in den künstlerischen Avantgarden angespielt wurde und aber dann letztlich dazu geführt hat, auch durch die Entfaltung auch der Kulturindustrie als Mechanismus der Parodie von Freiheit oder des Parodierens von Freiheit, dass das bloße Reizen der Sinne und des Sinnesapparates selber zu einem Kulturgut und zu einem Katalysator sozusagen für kulturellen Konsum werden konnte. Und diese zwei Momente, dass das Opfer quasi und das maschinelle und auch händische Töten von Millionen von Menschen nicht dazu geführt hat und vor allem das Wissen darum und dieser Rausch der Inhumanität, dass es ein breites, geschocktes Reagieren oder eine Erschütterung sozusagen in den einzelnen Menschen gab, sondern dass diese, wie es mal heißt, auch in einem Brief von Magritte an Breton, also einem Maler Magritte an Breton, dem Schreiber der surrealistischen Manifeste, dass das, was sie erreichen wollten, eigentlich mit Schock und Verwirrung und Zersetzung sozusagen der bürgerlichen Ordnung, das hat der Krieg, also der Zweite Weltkrieg, und was ich hinzufügen würde, der Faschismus in einer ganz anderen Art und Weise und Intensität letztlich geschafft. Aber nicht eben aus der Intention heraus und mit dem Ergebnis, was sie sich gewünscht haben. Also der Sturz der bürgerlichen Ordnung, der Herrschaft der Rationalität, des Positivismus in Form einer Aufhebung hin zu der Befreiung der Leidenschaften, der Lüste, der Begehren und der Rücknahme der Entmischung der Sphären. Und diese zwei Momente, die letztlich, würde ich sagen, auch zum Tod geführt haben, dieses Ansinns als surrealistische Bewegung, stehen, glaube ich, noch vor dieser Figur oder diesen Figuren wie eben jetzt Trump in der Jetztzeit und bieten aber oder boten die Grundlage für die Kultivierung eben solcher zynischen Clownsfiguren. Genau, und von Trump gibt es, also ich glaube 2016 hat er mal bei einer Rallye sozusagen, also einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass er in New York auf dem Times Square, das ist ein sehr belebter Ort dort, quasi einfach jemanden erschießen könnte und der würde keine Wahlstimmen verlieren. Also es ist wirklich ein Satz, den er quasi von sich gegeben hat. Man kann den jetzt quasi mal gegenhalten gegen den Revolversatz aus dem zweiten Surrealistischen Manifest. Und das Verrückte auch hier ist nicht, dass er es getätigt hat, auch, quasi das auch strengt die Sinne an oder reizt, sondern dass es auch einfach wahr sein könnte.
Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, die sich mit dem Vermächtnis des Surrealismus beschäftigt hat. Basis dieser Sendung war ein Interview mit Chris Weinhold, das ich im November 2025 aufgezeichnet habe. Chris Weinhold hat in der 9. Ausgabe der Zeitschrift Kunst, Spektakel und Revolution einen längeren Aufsatz über den Surrealismus veröffentlicht. Der Essay trägt den Titel »Auf die Gemeinheit ist eine Prämie gesetzt«. Das Heft kann über das Bildungskollektiv bezogen werden. Alle Infos dazu findet ihr unter spektakel.org. Die Zitate in dieser Sendung wurden gesprochen von Ralf Wendt, Alex Körner, Lena Ulrich, Max Schulz und Torben Tanne. Das Cello spielte Claudia Herold. Diese und weitere Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge könnt ihr im Netz nachhören unter wutpilger.org. Dort werden zu dieser Folge auch Literaturhinweise und Links nachgereicht. Am Mikrofon verabschiedet sich für dieses Mal Lukas.
Gründe, warum die Revolution in der gemäßigten Klimazone ausbleibt. Es ist zu heiß, es ist zu kalt, es regnet oder es schneit, es ist zu windig, es stürmt sogar, es ist zu hell, es ist zu dunkel. Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe Arbeit und verdiene Geld, ich habe Feierabend und trinke mein Feierabendbier, ich schaue Fernsehen, ich brauche meinen Schlaf. Ich habe Feierabend oder es ist Wochenende, ich habe Urlaub oder es ist ein gesetzlicher Feiertag. Bei Lidl gibt es Sonderangebote, im Fernsehen läuft ein Fußballspiel, ich habe Hunger, das Essen wird schon kalt. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin erkältet und im Rücken habe ich es auch. Ich bin zwar links, aber so links nun auch wieder nicht. Meinem Kreislauf geht es irgendwie nicht gut. Ich lasse mich besser krank schreiben. Das ist mir zu weit weg. Mir fehlt das Geld für eine Fahrkarte. Ich kenne außerdem niemanden, der sonst noch mitmacht. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Jetzt sind erst einmal andere dran. Es ist ohnehin schon viel zu spät. Ich bin schon zu betrunken. We'll be right back.
Streifzüge.
Tiré de Arcane 17, Reine d'Eclipse.
Mélusine après le cri, Mélusine au-dessous du buste, je vois miroiter ses écailles dans le ciel d'automne. Sa torsade éblouissante enserre maintenant par trois fois une colline boisée qui ondule par vagues selon une partition dont tous les accords se règlent et se répercutent sur ceux de la capucine en fleurs. Mélusine, c'est bien sa queue merveilleuse, dramatique, se perdant entre les sapins dans le petit lac qui, par là, prend la couleur et les filets d'un sabre. Oui, c'est toujours la femme perdue, celle qui chante dans l'imagination de l'homme. Mais au bout de quelles épreuves pour elle, pour lui, ça doit être aussi la femme retrouvée. Et tout d'abord, il faut que la femme se retrouve elle-même, qu'elle apprenne à se reconnaître à travers ses enfers, auxquels l'avoue sans son secours plus que problématique, la vue que l'homme, en général, porte sur elle. Mélusine, après le cri. Le lac scintille, c'est une bague, et c'est toujours toute la mer passant à travers l'anneau du doge. Car il faut que cette alliance, tout l'univers sensible la consacre, et que rien ne puisse plus faire qu'elle soit brisée. Mélusine, au-dessous du buste, se dore de tous les reflets du soleil sur le feuillage d'automne. Les serpents de ses jambes dansent en mesure au tambourin. Les poissons de ses jambes plongent et leurs têtes reparaissent ailleurs, comme suspendues aux paroles de ce saint qui les prêchait dans le myosotis. Les oiseaux de ses jambes relèvent sur elle le filet aérien. Mélusine, à demi reprise par la vie panique, Mélusine.